Bedingungen für die Wiederzulassung zur Union als gleichberechtigte Bundesstaat. Hm.
Wherever you roam, and admit that the waters around you have grown. Accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are changing. Writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. And the loser now will be later to win, for the times, they are changing. Senators and congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorways, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. There's a battle outside and it's raging. It'll soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out on the new one if you can lend your hand. For the times, they are changing. Is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. Your old road is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times they are changing.
Hat es ähnliche Entwicklungen wie in den USA, in Europa, vielleicht speziell auch in Deutschland Ihrer Beobachtung nach gegeben?
Naja, also was heißt ähnliche Entwicklungen? Ich würde zunächst einmal sagen, die USA sind in dem Sinne natürlich schon ziemlich singulär, als sie die erste wirkliche Massendemokratie der modernen Welt sind.
Ja.
Die entwickelt sich seit dem frühen 19. Jahrhundert. Wir haben um die Mitte des 19. Jahrhunderts das allgemeine Wahlrecht für weiße Männer etabliert. Das ist in Europa noch nirgendwo in dem Sinne in Sicht. Und in Europa setzt sich die Demokratie als tatsächliche Regierungsform ja erst nach dem Ersten Weltkrieg durch und hat, beziehungsweise fällt sie dann auch relativ schnell wieder den primär faschistischen Diktaturen zum Opfer.
So ist es. Hm.
Also in dem Sinne haben die Amerikaner, die ja gerne vom American Exceptionalism reden, schon einen Punkt, also von der Einzigartigkeit Amerikas, schon einen Punkt, als die relativ lange Demokratiegeschichte, die natürlich nicht konfliktfrei war, sich positiv unterscheidet von den von der europäischen Geschichte, in der wir ja lange Zeit einen Kampf gegen Monarchien haben im 19. Jahrhundert, eine sehr zähe Durchsetzung der Parlamentarisierung des allgemeinen Wahlrechts. In dem Sinne sind die USA schon immer Vorreiter gewesen, was heißt Vorreiter, teils auch Vorbild gewesen. Und es gibt ja das berühmte Buch des französischen Adeligen Alexis de Tocqueville über die Demokratie in Amerika in 1830er Jahren, erschienen, in dem Tocqueville prophezeit, dass die amerikanische oder die Demokratie auch die Zukunft Europas sei. Das ließ allerdings dann noch eine ganze Weile auf sich warten. Also, dass wir in der modernen Welt immer auch in den verschiedenen, in der atlantischen Welt schon ähnliche Prozesse, soziale, politische, wirtschaftliche Prozesse sehen, das ist ganz klar. Industrialisierung, Demokratisierung, die Prozesse sind ähnlich und sie sind ja auch untereinander verflochten.
Ja, die Welt ist ja immer verflochtener geworden auch. Ob es dabei bleibt, werden wir noch sehen. Sind die USA auch, was ihre jetzige Entwicklung anlangt, also das, was man im Moment beobachten kann, würden Sie meinen, dass Sie insoweit ein Vorreiter für europäische Staaten, vielleicht nicht für alle, aber für einige sein könnten?
Nun ja, ich würde mal sagen, die Entwicklung in den USA und insbesondere der Siegeszug Trumps ist die amerikanische Variante der nationalpopulistischen Revolte gegen die Globalisierung, die wir in vielen westlichen Demokratien erleben, die unsere politischen Kulturen in den vergangenen zwei Jahrzehnten ganz erheblich verändert und erschüttert haben. Insofern sind die USA hier nicht einzigartig. Und auch, es gibt überall durchaus ähnliche Problemlagen. Wir haben eine Zunahme der sozialen Ungleichheit. Wir haben die kulturellen Verwerfungen, die durch Masseneinwanderung, Überfremdungsängste, die durch Masseneinwanderung verursacht worden sind. Das alles ist nicht so, das unterscheidet sich nicht. Insofern stellt sich, wenn man die Frage nach den Unterschieden stellt, was wir in den USA haben, ist natürlich ein Parteiensystem, das völlig anders strukturiert ist als das europäische. Wenn Sie ein Zwei-Parteien-System haben und es wird nach dem Prinzip the winner takes it all, also alles fällt dem Gewinner zu, wählen, dann ist es eine sehr schlechte Nachricht, wenn eine der Parteien, in diesem Fall die Republikanische Partei, den demokratischen Konsens aufkündigt. Wir haben in Deutschland, auch in allen europäischen Staaten, parlamentarische Regierungssysteme, in denen Koalitionen gebildet werden, und da wird der Einfluss von radikalen Parteien eher eingedämmt. Also sie können mit 30% der Wählerschaft nicht unbedingt eine Mehrheit bilden. Solange, wir haben ein anderes Problem. Wir haben ein anderes Problem, nämlich das Problem, dass der Aufstieg radikaler Parteien dazu führt, dass Koalitionen gebildet werden, die in Wirklichkeit gar nicht nach herkömmlichen Maßstäben zusammenpassen und die dann dazu führen, wir haben es mit der Ampelkoalition erlebt, teilweise auch mit der jetzigen Koalition in Berlin, die dann, sagen wir mal, große Probleme hat beim Regieren, ein ziemlich oft nicht geschlossenes Bild liefert. Und das sind natürlich, dann ist das ein Teufelskreis. Aber es kommt vielleicht auch noch was anderes hinzu. Ich meine, wir haben in Deutschland jedenfalls keine dämonisch charismatische Figur wie Donald Trump. Ich habe ja schon gesagt, Trump ist immer unterschätzt worden. Man hat seinen Machtwillen und sein demagogisches Talent und seine Skrupellosigkeit lange unterschätzt. Der ist als so eine Art Clown, Politclown, lange abgetan worden. Und das sollten wir natürlich verstehen. In Deutschland haben wir diese Figur nicht. Man könnte vielleicht auch sagen, noch nicht. Und es ist in Deutschland vielleicht auch weniger wahrscheinlich, weil wir mit starken Männern mit schlechte Erfahrungen gemacht haben.
Ja. Dann habe ich zwei Fragen zum Schluss. Eine ganz kurze nur. Ist eigentlich der Zuruf America First, ist das einer, der auch eine Abkehr als das Musterbeispiel für den Rest der Welt herhalten kann oder soll?
Also der Begriff America First stammt ja zunächst einmal historisch aus einer ganz anderen Zeit, nämlich der Zeit der Debatte um den Eintritt in den Zweiten Weltkrieg. Das ist der Schlachtruf der Isolationisten, die Amerika um jeden Preis aus dem Zweiten Weltkrieg heraushalten wollen. Und in gewisser Hinsicht hat Trump ja angeknüpft an diese isolationistischen Traditionen. Er hat ja versprochen, er bricht diese Versprechungen gerade auf ganz massive Weise, Amerika nicht mehr in Kriege zu verwickeln, in denen es nicht um vitale nationale Interessen geht. Amerika, die USA haben sich immer natürlich verstanden als ein Vorbild für den Rest der Welt, aber es war dann gewissermaßen jedenfalls im 19. Jahrhundert doch eher so, dass man sagte, gut, nehmt euch an uns ein Vorbild für eine demokratisch-republikanische Regierungsform, aber wir mischen uns nicht wirklich in eure, also in europäische, in Lateinamerika sieht das anders aus, Angelegenheiten ein. Im 20. Jahrhundert sieht das natürlich völlig anders aus, das vor allem im Zeitalter der Weltkriege. Aber sozusagen dieser Impuls des America First, der ist immer latent dageblieben. Und dieser Glaube, Amerika als Führungsmacht in einer liberalen Weltordnung, da hat es immer massive Widerstände gegen gegeben, die sagen, nein, wir sind eine einzigartige Republik und der Rest der Welt, der kümmert uns nur in dem Sinne, dass ob nationale Interessen betroffen sind.
Noch eine letzte Frage nur für die Zukunft. Ich weiß, ein Historiker guckt in erster Linie zurück, aber man überlegt ja auch immer, wie könnte es weitergehen. Haben Sie eine Prognose, wie das mit den Entwicklungen in den USA weitergeht? Wird sich das vertiefen, diese Spaltung und diese Konfliktsituation, oder wird das irgendwann mal zurückschwappen?
Also sie wird zumindest nicht kurzfristig verschwinden. Genauso wenig, wie sie das in Europa tut. Denn die Polarisierung ist eine Entwicklung, die sich über Jahrzehnte aufgebaut hat, und da kann man nicht einfach die Uhren zurückdrehen. Ich würde für die unmittelbare Zukunft vielleicht keine Prognose stellen, weil wir, es ist natürlich immer schwer, haben ja auch nicht unbedingt wer vor 20 Jahren vorausgesagt hätte, dass Donald Trump Präsident würde, der USA wird, wäre müde belächelt worden. Aber ich denke, die amerikanische Demokratie steht am Scheideweg. Es wird alles darauf ankommen, auf die beiden nächsten Wahlen, das heißt also die Zwischenwahlen im November diesen Jahres und die Präsidentschaftswahlen 2028. Es wird darauf ankommen, dass es freie und faire Wahlen gibt. Das ist nicht mehr unbedingt gewährleistet, nicht mehr unbedingt selbstverständlich. Und es wird darauf ankommen, ob im Falle eines demokratischen Wahlsieges Donald Trump und die MAGA-Bewegung und die Republikanische Partei bereit sind, den Weg für einen Machtwechsel frei zu machen. Das ist auch nicht selbstverständlich. Wir haben ja gesehen, was 2021 passiert ist. Also insofern sind die nächsten Jahre werden darüber entscheiden, ob die USA ein Stück demokratischer Normalität zurückgewinnen oder ob sich dieser autoritäre Präsidialstil, den Trump etablieren will und teilweise etabliert hat, verfestigen wird. Eine scheint mir sicher, auch in Zukunft wird diese rechtsnationalistische Bewegung eine starke Kraft in der amerikanischen Politik bleiben und potenziell mehrheitsfähig sein. Darauf müssen wir uns in Europa einstellen, denn es wird keinen Weg zurück in die ja oft verklärten Zeiten des transatlantischen Bündnisses geben. Ich denke, das beginnen wir in Deutschland allmählich zu begreifen und das wird schwierig, darauf zu reagieren.
In der Tat. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, Herr Professor Berg.
Ja, alles klar. Okay, auf Wiederhören.
Tschüss.
Das also war mein Gespräch mit Manfred Berg von der Universität Heidelberg. Und wenn man sich das alles so anhört, merkt man doch auch, wie viel besser man etwas versteht oder jedenfalls verständlich wird, wenn man die Herkunft solcher Entwicklungen betrachtet über einen größeren Zeitraum als nur gerade die letzten 15 oder 20 oder wie viele Jahre auch immer, die man in seinem eigenen Leben überschauen kann. Es lohnt sich immer, in die Vergangenheit zu schauen, um die Zukunft verstehen zu können. Und vielleicht war dieses Gespräch auch ein kleiner Buchtipp. Manfred Berg hat nämlich vor anderthalb Jahren eine Monographie veröffentlicht, in der er die amerikanische Geschichte von 1950 bis heute nachzeichnet. Das Buch trägt den Titel »Das gespaltene Haus« und im Vorwort beschreibt er den Grund für dieses Buch, nämlich eine Antwort auf die Frage zu finden, wie die amerikanische Demokratie zum Krisenfall wurde. Das Buch ist nicht kurz, es hat 540 Seiten, wovon allerdings 100 Seiten Nachweise sind, und es ist nicht billig, 35 Euro nämlich, aber es lohnt sich, es zu lesen. Ich kann es nur weiterempfehlen. Und die Widersprüchlichkeit dessen, was wir an vielen Ecken in dieser Welt im Moment gerade erleben und des Umgangs mit der Zeit und der Vergangenheit, fand ich in einem Titel sehr schön wiedergegeben. Und dieser Titel heißt »Die Zeit heilt alle Wunder«.
Die Zeit heilt alle Wunder, wenn du sie gut verschnürst, bind nur die Stelle gut ab, bis du gar nichts mehr spürst. Du weißt, ein Feuer geht aus, wenn du's länger nicht schürst. Und du weißt, dass du besser an alte Wunder nicht rührst. Und auch das größte Wunder geht vorbei. Und wenn es dich nicht loslässt, zähl bis drei. Es geht vorbei, es geht vorbei. Du kommst auf die Welt, um den Kopf zu verdrehen. Hunde und deine eigenen Zähne bleibst. Kaum kannst du laufen, alle zwei Meter stehen und fällst auf die Knie, um noch ein Wunder zu sehen. Beim nächsten Wunder ziehen sie dich vorbei. Der dich am Arm hält, zählt bis drei. Es geht vorbei, es geht vorbei, es geht vorbei, es geht vorbei. Lern dir nicht den Kopf zu verdrehen. Du fällst über Hunde und deine eigenen Zehen. Du kannst kaum gerade laufen, bleibst alle zwei Meter stehen und fällst auf die Knie, damit die Wunder dich sehen. Das zehnte Wunder zieht an dir vorbei. Du betest, dass es stehen bleibt, zählst bis drei. Es geht vorbei, es geht vorbei, es geht vorbei, es geht vorbei, es geht vorbei. Die Zeit hat alle Wunder, schon nach wenigen Jahren. sich nach all den Jahren, es nichts bleibt als ein paar Stunden.
Starting gun. way, the time is gone, the song is over. Thought I'd something more to say.
Ich finde, man kann, wenn man über Zeit eine Sendung macht, ohne Pink Floyd einfach nicht auskommen. Aber wir kommen zu einem anderen Thema, nicht zu einem ganz anderen Thema, aber zu einem anderen Thema, das durch diesen Jingle eingeleitet werden soll.
Wir sind auf einer dunklen Allee gegangen, aber Francis ging nicht für wir die Straße entlang.
Nach dem Krieg will ich nach Teheran. Ich möchte dort ein deutsches Restaurant eröffnen.
Call me by your name and I'll call you by mine.
Lächle einfach die ganze Zeit und bleib stillstehen.
Filme der Woche. Kinoempfehlungen für Erfurt. Jetzt hier auf Radio Frei.
Und für diese Rubrik ist jetzt Reinhard ins Studio gekommen, den ich ganz herzlich begrüße. Schön, dass du da bist.
Hallo Rainer und hallo ihr da draußen.
Ihr da draußen, genau. Wenn man im Kino ist, spricht man dann von den Leuten, die nicht im Kino sind, auch von den Leuten da draußen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn ich im Kino bin, bin ich so selbstvergessen, dass ich gar nicht mehr ans Draußen denke. Das ist ja der Sinn des Kinos.
Und um diesen Sinn des Kinos zu vertiefen, fange ich jetzt unser Gespräch einfach mal mit einer Wissenschaftsmeldung an. Die ist über...
Ich habe nichts anderes von dir erwartet,
Rainer. Das ist eine Meldung von der Technischen Hochschule Köln. Und die Technische Hochschule Köln arbeitet daran, Duft für Filme und Videospiele verfügbar zu machen. Ich will jetzt technische Details überhaupt nicht ansprechen, aber mal unterstellt, man könnte so etwas machen und dann sind wir wieder bei dem, was du gerade gesagt hast, für Kino drin und Kino draußen, dann wird man noch mehr verfangen. Also nicht nur das Auge optisch und das Ohr akustisch, sondern auch die Nase. Wie heißt das geruchstechnisch, wird eingebunden und
olfaktorisch
man kriegt noch mehr Distanz zum Rest der Welt.
Ja, das ist eine interessante Meldung und das ist natürlich so und man merkt ja jetzt nach 130 Jahren Kinogeschichte, dass sich die Geschichte, auch die Filmgeschichte immer wiederholt. Also es gibt dann so alle 20, 30 Jahre immer wieder mal so Versuche, so kleine Goodies, irgendwie was Neues zu machen und das ist ganz nett. Ich würde es glaube auch mal ausprobieren, aber das hat natürlich jetzt nichts, was jetzt langlebig ist. Ne? Das ist was für einen Freizeitpark, weil du gerade meintest, es gibt was für drinnen Kino und das kann ich mir vorstellen, so Geruchskino, wie ich da irgendwie Open Air da sitze und mit Wasser besprüht werde, um auch noch so ein bisschen das haptisch zu erfahren. Und dann gibt's da noch so ein paar Düfte, also wenn man irgendwie, wenn was explodiert, dass man wirklich dann Rauch riecht oder so. Ja, mhm. Also wobei, das ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber es kann ja auch irgendwas anderes sein, ne, dass eine Prinzessin kommt und man riecht dann wirklich so einen lieblichen Duft. Das kann ja alles sein, ist ganz nett. Aber machen wir uns jetzt vor, Reino, wir sind ja beide Filmfans, wir mögen ja die Reduzierung auf das Wesentliche, die Konzentration auf das Wesentliche und das ist das kleine Dreieck. Es reichen unsere Augen aus, es reichen auch unsere Ohren aus und viel mehr brauche ich zumindest nicht. Alles andere ist ein nettes Goodie.
Wieso sagst du kleines Dreieck?
Habe ich Dreieck gesagt?
Ja.
Siehst du, da war ich schon wieder weiter. Ein kleines Rechteck natürlich.
Okay. Ich fühlte mich gerade erinnert.
Aber ich habe getestet, ob du zuhörst.
An diese, ja, natürlich. keiner von uns ist so auf Ausreden aus wie du. Und nein, fähig darin, nein, welche zu
aber
bringen.
Aber siehst du, wenn man so versucht zu beschreiben, ist es wirklich oft so, dass man dann so gedanklich dann weg ist. Aber ich wollte eigentlich nur sagen, dass das, was ich ja jetzt, also sag niemals nie, es kann sein, dass Kino irgendwann wirklich nochmal komplett neu erfunden wird, aber es hat sich ja so als Standard jetzt durchgesetzt, dass wir eben immer auf diese Leinwand schauen, dass wir da eine feste Sitzanordnung haben. Da kann man auch natürlich die Sitze noch ein bisschen weiter auseinander machen. Gibt es ja auch schon, dass man Beistelltische hat und so. Kann das noch ein bisschen verfeinern. Aber diese ganze Anordnung, diese Idee, ich schaue da auf bewegte Bilder mit Ton dazu, das ist, glaube ich, das, was auch die nächsten 50 und 100 Jahre bleiben wird. Und wenn noch ein bisschen Geruch dazu kommt, wie gesagt, ein nettes Happening mal, aber mehr auch nicht.
Also ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass diese Entwicklung dahin geht, wie wir es ja heute bei den 3D-Filmen schon haben. Du setzt dir was auf den Kopf und dein ganzer Kopf wird von dieser Technik umhüllt und macht dir eine Welt vor, die eben woanders stattfindet.
Das stimmt, aber auch 3D ist ein gutes Beispiel, was du gewählt hast. Das ist ja auch genau deswegen gemacht worden. Am Ende ist immer ein ökonomisches Interesse natürlich dahinter, dass man die Preise wegen 3D höher macht. Es ist sicher auch aufwendiger, 3D zu produzieren und dass man Kino wieder so als Erlebnischarakter dann eher hat. Aber im Endeffekt muss ich ganz ehrlich sagen, der berühmteste 3D-Film der letzten 20 Jahre war ja Avatar aus dem Jahr 2009. Das war ein Kinoerlebnis, aber unter uns gesagt, den kann man genauso auch 2D anschauen. Der lebt eben wirklich von diesen Welten auf diesem fremden Planeten. Mhm. Und ehrlich gesagt ist 3D letztlich dann doch ein Marketing-Gag.
Naja.
Aber da kann man auch gerne drüber streiten.
Man kann es ja versuchen. Du hast Filme mitgebracht, die du als deine Filme der Woche wahrscheinlich bezeichnen würdest.
Na, deine Filme klingt so, als ob ich jetzt so, das sind meine, sondern das sind nein, so das die Filme, die ich, also wenn du mich fragen würdest, die würde ich wirklich dir, aber auch jetzt den Leuten, die zuhören, ehrlich empfehlen.
Gut, dann fangen wir einfach mal an. Wenn wir jetzt gerade schon mit Geruch zu tun hatten, dann steht auf der Liste, die du mir in die Hand gedrückt hast, dankenswerterweise als erstes, dass die Geschichte, wie der Wald sich anfühlt.
Ja.
So interpretiere ich jedenfalls diesen Titel.
Ja, das ist auch ganz neugierig. Ich muss sagen, ich gehe ja auch so ähnlich wie alle davon aus, wie heißt der Titel? In dem Fall Das Flüstern der Wälder. Das ist ein französischer Dokumentarfilm von Vincent Monnier. Und da vertraue ich einfach drauf, und das können die Franzosen ja an sich ganz gut, so Natur- und Tierfilme zu machen. Ich erinnere nur an Die Reise der Pinguine. In dem Film geht es darum, dass der Regisseur selber mit seinem Vater regelmäßig in die Wälder geht, zu einer speziellen Tanne in den Vogesen, also in Frankreich, gelegen. Und von dort aus, das klingt so, als hätten die da so einen Hochstand, ich habe den Film ja noch nicht gesehen, und von dort aus beobachten sie dann eben die Tiere und auch die Natur an sich, die Umgebung. Und das muss sehr eindrucksvoll gefilmt sein, und damit so ein bisschen Handlung in diesen Dokumentarfilm auch reinkommt, gibt es eben noch die dritte Generation, den Sohn des Regisseurs, der eben an diese Natur herangeführt werden soll. Das ist jetzt das, was ich jetzt auch nur mir angelesen habe, aber das macht neugierig genug, und ich finde, das ist ein Film, dem kann man immer mal eine Chance geben. Der läuft jetzt ab heute im Kinoclub in Erfurt.
Gute Empfehlung, glaube ich. Ich glaube, den gucke ich mir auch an.
Den muss ich sagen, kann man, denke ich, ist ganz gut so, als ich mag diese Art von Film.
Also wenn diese Filme nicht so dieses nostalgische Element allzu sehr betonen.
Das stimmt, aber ich finde immer, und deswegen sind Naturfilme sind ja perfekt, um das auch im Kino zu sehen, weil man sich dann wirklich mal so dieser Situation dann auch mit aussetzen kann und vielleicht auch so genau diese Betrachtung hat, die Perspektive, die eben auch jemand hat, der in den Wald geht. Ich meine, wir können natürlich auch in Steiger gehen, aber trotzdem schön mal auch das Flüstern der Wälder im Kinoclub zu sehen.
Und zu hören.
Und zu hören, natürlich.
Wir wechseln das Kino.
Wir wechseln das Kino, sehr gern. Also das im Kinoclub, ich sage gerne noch ergänzend, im Kinoclub, ich finde es ganz toll, zeigen sie, weil jetzt am Sonntag die Oscarverleihung ist, nochmal zwei Oscarfilme, unter anderem One Battle After Another, der läuft von heute bis zum Sonntag, das im Original mit Untertiteln, finde ich auch bemerkenswert, mit Leonardo DiCaprio, wo im Grunde so eine Revolutionsgeschichte sehr intelligent erzählt wird, und von Montag bis Mittwoch läuft nochmal Sentimental Value, ebenfalls ein großer Oscar-Favorit, ein norwegischer Film, wo es um die Entfremdung zweier Töchter zu ihrem Vater geht und die irgendwie zu ihm zurückfinden wollen. Der Vater ist Regisseur, ist ein bisschen auch Film im Film, auch sehr, sehr klug erzählt. Die Meinungen gehen auseinander. Wir Halunken waren, also wir Filmhalunken hier bei Radio Frei, nicht ganz überzeugt. Trotzdem sollte sich jeder Meinung bilden. Das wollte ich noch abschließend zum Kinoclub sagen. Also auch diese Oscar-Filme laufen diese Woche nochmal und das komplette Programm könnt ihr unter kinoclub-erfurt.de nachlesen. Aber jetzt bin ich auch bereit für einen Kinowechsel.
Ich komme aber trotzdem nochmal auf den Oscar zurück. Kann man sich das eigentlich live irgendwo
anschauen? Kann man sich live anschauen. Meines Wissens wird es wieder bei ProSieben übertragen. Es ist jedes Mal eine Kunst, echt eine Rechercheaufgabe, fast für investigative Journalisten rauszukriegen. Also ProSieben bin ich mir sehr sicher. Aber rauszukriegen, wann geht's denn wirklich los? Weil die Zeiten sind ganz unterschiedlich. In der Nacht, das kann man schon mal ganz allgemein sagen, bei uns in der Nacht von Sonntag auf Montag jetzt. Und da ist natürlich immer 6 Stunden früher, beziehungsweise 9 Stunden früher in den USA, weil es ja in Los Angeles ist. Und irgendwann so gegen 1, ich sage es jetzt ganz vorsichtig, weil es jetzt in den letzten Jahren immer unterschiedliche Anfangszeiten waren. Also nachts um 1 ist meistens der rote Teppich die Show, ja, 1 Stunde lang Red Carpet, roter Teppich, wo einfach die Stars darüber flanieren und die eigentliche Verleihung in der Regel geht so gegen 2 Uhr los, manchmal auch 2.30 Uhr. Also einfach sich ab um 1 vom Fernseher setzen und gucken, wann es wirklich losgeht. Und in der Regel ist es spätestens um 6 zu Ende, aber auch da gehen die Zeiten auseinander. Es war auch schon mal um 5 früh Uhr mitteleuropäischer Zeit zu Ende.
Ich habe es noch nie gesehen. Muss ich gestehen. Weder in der Aufzeichnung noch in der Originalzeit.
Dann wird es Zeit, wobei zur Ehrlichkeit dazugehört, wenn du es noch nie gesehen hast, um langsam einzusteigen, das kann ich euch empfehlen, die jetzt zuhören, einfach sich einen Wecker auf, sagen wir mal, um 4 stellen, dann mal einschalten, weil dann kommen eigentlich die entscheidenden Oscars. Ja. Also bester Tonschnitt und so weiter, ja, das ist ganz spannend, aber das muss man ja nicht alles sehen.
Also bei mir war das der erste Anlass, mich eine ganze Nacht vor den Fernseher zu setzen, die Mondlandung.
Oh mein Gott.
1969.
Da merkt man, du bist keine 45 mehr.
Nein, aber nur knapp drüber. Ja, wir kommen zurück zum kleinsten Kino, denn du wolltest uns jetzt in das kleinste Kino der Stadt entführen.
Das kleinste Kino, ich sage das immer sehr gerne, sehr sympathisch. Und das hat uns auch kürzlich nochmal der Gründer mit erzählt, Tom vom Schambrowski, um schon mal den Namen zu nennen. Ursprünglich eigentlich nur als Büro für einen Filmverleih gedacht. Und dann hat sich das aber immer mehr zum kleinen Kino entwickelt. Und die zeigen wirklich kleine, besondere, meistens Dokumentarfilme, manchmal auch Spielfilme, aber wirklich Filme, die man eben nicht so einfach zu sehen bekommt, gerade in Erfurt. Und jetzt im Rahmen der Reihe Erfurt in Bewegung, hatten wir ja auch schon darüber berichtet, ja, was von verschiedenen Initiatoren ins Leben gerufen wurde, wo es um Protest geht, wie organisiere ich Protest, läuft ein weiterer Film im Schambrowski. Für ganz Spontane sei es gesagt, der läuft heute Abend ab 19 Uhr, Wasser ist Liebe. Ich habe auch schon mal reingeschaut, weil es gibt, der Film ist 100 Minuten lang und ein Teil des Films kann man den Anfang zumindest kostenfrei im Netz anschauen. Und das sieht ganz gut aus. Es geht einfach um eigentlich die banale Erkenntnis, die wir auch sagen können. Wasser ist der wichtigste Rohstoff, den wir haben. Also wenn nichts mehr geht, ist Wasser auch im Zweifel wertvoller als Gold. Das wird hier nochmal dann so dargelegt. Und Ausgangspunkt ist ein Dorf, ein Ökodorf, die eben versuchen, sich da relativ unabhängig zu machen, Tamera in Portugal gelegen. Und da begleitet man eine Gruppe von Klimaaktivisten und Klimaaktivistinnen, spricht die und erzählt eben, warum Wasser entscheidend ist, auch im Zusammenhang mit der Klimakrise. Und ich habe jetzt nur die erste Viertelstunde, die ersten 20 Minuten des Films mir angeschaut. Das ist gut gemacht und deswegen kann ich nur empfehlen, heute auch mal zum Schambrowski in die Magdeburger Allee 90 zu kommen. 19 Uhr, Wasser ist Liebe.
Klingt auch nicht schlecht.
Klingt auch nicht schlecht. Ich habe aber dein Gesicht gesehen. Ich habe dich nicht völlig überzeugt, aber es ist, man muss schon sagen, das sind alles, und das finde ich aber auch gut, dass die Filme laufen, Special Interest Filme, dafür gibt es ja den Begriff, so ähnlich wie das Flüstern der Wälder. Das sind natürlich jetzt nicht Filme, wo man weiß, da muss ich den großen Kinosaal buchen, weil da hunderte von Menschen kommen, sondern das ist vielleicht auch Teil des Problems, dass das eben Themen sind, wo zu wenig Menschen sich mit beschäftigen und Dokumentarfilme eben auch ein bisschen unterm Radar laufen. Deswegen war es mir wichtig, heute dann eben wenigstens diese 2 Dokumentarfilme mit drin zu haben, das Flüstern der Wälder im Kinoclub und eben Wassersliebe im Schambrowski.
Du hast mein Gesicht nur falsch interpretiert.
Du hast interessiert geschaut.
Ich nicht wegen des Interesses, sondern wenn ich nachdenke, dann sehe ich manchmal so ein bisschen dümmlich aus.
Ach, jetzt warst du bereit, du, also jetzt bitte. Ja.
Ja.
Das waren die beiden Filme. Ich habe noch in Erfurt, wir waren jetzt am mittelgroßen Kino, Kinoclub. Wir waren beim kleinsten Kino in Erfurt, jetzt sind wir beim größten Kino in Erfurt im Cinestar. Und da erwähne ich auch gerne nochmal, auch da läuft ja Verschiedenes und unter anderem läuft jetzt heute an good luck, have fun, don't die, also viel Spaß, also viel Glück, hab Spaß und stirb bitte nicht, von Gore Verbinski, ist ein Film, der jüngst auf der Berlinale in einer Gala lief und da auch in Anwesenheit des Regisseurs Gore Verbinski vorgestellt wurde und auch des Hauptdarstellers Sam Rockwell. Es geht um einen Mann aus der Zukunft, der in so ein klassisches American Diner kommt und der sagt einmal mehr, was wir ja schon aus vielen Filmen kennen, die Welt ist am Ende, wir müssen sie retten. Und alle sagen natürlich, was ist das wieder für ein Spinner? Und dann sagt er aber, nee, wir müssen, eine künstliche Intelligenz hat sie selbstständig gemacht. Auch das ist ja irgendwie so vertrautes Terrain von der Geschichte. Ja. Und ja, er nimmt dann 3-4 Leute aus diesem Diner mit und sagt und unter Zwang, also unter mit vorgehaltener Waffe, ihr müsst jetzt mit mir die Welt retten und dann geht der Film los. Mein Filmpartner, Filmanoge Patrick, hat ihn gesehen, fand ihn, glaube ich, ganz gut. Wir werden ihn auch ausführlich besprechen jetzt am Samstag im Filmmagazin. Ich muss sagen, schaut euch den Trailer an. Ich habe den Film jetzt trotzdem mal mit auf die Empfehlungsliste getan, weil Sam Rockwell ist ein Pluspunkt und auch der Regisseur Gore Verbinski hat die Flucht der Karibik-Filme gemacht. Das kann was werden, aber ich sag mal vorsichtig, also einfach um mal abzuschalten, deswegen eine kleine Empfehlung. Aber das wird jetzt, sehe ich, nicht das Meisterwerk des Jahres. Trotzdem finde ich es immer gut, im großen Kino mal so einfach so einen Popcorn-Film auch zu sehen. Und das ist, sehe ich, einer der besseren Popcorn-Filme. Good luck, have fun, don't die.
Ein Popcorn-Film, das habe ich auch noch nicht gehört.
Ach, schon nicht gehört? Oder? Ja, klar.
Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich Popcorn nicht mag.
Dass du eben ein Mann der Mondlandung bist.
Vielleicht auch daran, ja.
Ja, das ist also so gedanklich das, was
jetzt
in
hast du, passiert. Hast du noch als Stichworte mir zugeflüstert, bevor wir uns hier zusammengesetzt haben, du hättest gegebenenfalls auch noch einen Hinweis auf andere Kinos in anderen Städten?
Ja, also Reino, wir kennen das ja, wir sind ja flexibel und zu Erfurt gehört auch Weimar mit dazu, also einfach gedanklich und es ist immer nur ein Katzensprung weg. Und Weimar hat sogar aktuell noch eine bessere Kinosituation mit mindestens 3 Kinos und in Weimar gibt es ein ganz wunderschönes Kino, wir erwähnen es ja immer wieder, das Lichthaus, was wirklich das alte Straßenbahndepot ist und da läuft ein Film, der läuft direkt heute an, den konnte ich auch schon sehen und deswegen den kann ich wirklich ausdrücklich empfehlen, der heißt Nouvelle Vague von Richard Linklater. Richard Linklater ist so klassischer amerikanischer Independent-Regisseur, der in den 90ern aufgekommen ist. Nouvelle Vague, wir hören schon raus. Interessant, ein Amerikaner macht einen französischen Filmtitel und nimmt sich eines französischen Themas an. Nouvelle Vague heißt auf Französisch Neue Welle und gemeint ist die filmische Neue Welle aus den 50er Jahren. Das war damals eine Gruppe von Filmkritikern, wirklich männlich auch vorwiegend, die eigentlich Filmbesprechungen geschrieben haben und gesagt haben, also hier das Kino in den 50ern, was hier in Paris so läuft, das ist doch alles wirklich staubtrocken und langweilig, vergiss es. Es braucht frischen Wind und einer dieser Filmkritiker war Jean-Luc Godard und hat damals den prägenden Film und der ist auch, was die Ästhetik angeht, zeitlos geblieben, außer Atem gedreht. Da geht es um ein Gangsterpärchen, die da auf der Flucht sind und sie laufen durch Paris, gedreht wurde, auch wirklich ohne Drehgenehmigung. Und über diese Entstehung dieses besonderen Films erzählt Nouvelle Vague und ganz großartig, weil er auch wirklich sehr gute Lookalikes gefunden hat, also Leute, die wirklich den Originaldarstellern aus dem Film außer Atem ähnlich sehen. Also der Hauptdarsteller war ja Jean-Paul Belmondo, später ein großer Star. Und der Hauptdarsteller hier sieht wirklich Belmondo extrem ähnlich. Und Jean Seberg, eine Amerikanerin, hat die weibliche Hauptrolle gespielt, wird hier von Zoe Deutsch gespielt. Auch hier sieht aus wie Jean Seberg. Und das ist eine Liebeserklärung an das Kino. In Schwarz-Weiß gedreht, aber sensationell gut. Also ich muss sagen, von allen Filmempfehlungen, die ich heute so mitgebracht habe, und den habe ich ja nun auch wirklich gesehen, ist das der Film, wo ich nur sagen kann, schaut ihn euch an. Wenn ihr ihn sofort sehen wollt, dann läuft er im Lichthaus in Weimar. Wenn ihr noch ein bisschen wartet, läuft er auch dann Ende des Monats im Erfurter Kinoclub.
Na, in dann Erfurt. Kriegen wir das doch hier auch hin, genau.
Und dann, das ist wirklich nur eine kleine Fußnote. Ich möchte es aber erwähnen, weil ich es immer so schade finde. Gibt es noch einen Film, und da bleiben wir in Weimar, der läuft im Sinister in Weimar, nur in der Nachmittagsschiene, so gegen 14.15 Uhr, das geheime Stockwerk. Sagt übrigens schon alles, eine Vorstellung pro Tag. Nachmittags ist ein Kinderfilm zwar in dem Fall, aber da weiß ich schon, der wird genau eine Woche in Thüringen laufen und dann wird er wieder verschwinden. Ich finde es deswegen bemerkenswert und deswegen empfehle ich ihn hier auch trotzdem nochmal, weil dieser Film im vergangenen Jahr hier in Erfurt beim Kindermedienfestival Goldener Spatz den Hauptpreis gewonnen hat und mehrere dieser Preise und auch kürzlich war noch mal im Januar eine Veranstaltung, weil das ein Film ist, der eben versucht, Kinder und Jugendliche für das Dritte Reich zu interessieren, für die Thematik und macht das eigentlich sehr geschickt, finde ich. Erzählt wird von einem Jungen, der in der Gegenwart lebt und der eben nur aus Geschichtsbüchern bestenfalls die Geschehnisse vom Dritten Reich kennt und dass es den Holocaust gab. Und der erbt mit seinen Eltern ein Hotel, beziehungsweise fährt in ein Hotel und entdeckt da, deswegen das geheime Stockwerk, einen besonderen Fahrstuhl. Und wenn er mit dem Fahrstuhl fährt, dann macht er eine Zeitreise. Der Fahrstuhl ist die Zeitreisemaschine und landet im Jahr 1938 und lernt dann eben unter anderem einen nicht gerade netten Hitlerjungen kennen, aber auch ein jüdisches Mädchen und freundet sich mit denen an. Und darüber wird eben die Geschichte aufgerollt, wie ein Junge der Gegenwart eben diese Zeit erlebt. Fand ich sehr, sehr klug gemacht. Deswegen großartig, dass dieser Film wenigstens in einem Kino in Thüringen läuft, aber auch nur in einer einzigen Vorstellung, das geheime Stockwerk im Cinestar in Weimar.
Als ich diesen Titel gelesen habe, habe ich an einen ganz anderen Film denken müssen.
Aha.
Ja, es gab mal einen schwedischen Kriminalroman, der hieß Mord im 31. Stock.
Aha.
Und der ist verfilmt worden in Deutschland und ist hier auf den Markt gekommen mit dem Namen Kamikaze.
Aha.
Das war die letzte Rolle, die Fassbinder gespielt hat.
Ach, tatsächlich.
Kurz danach, bevor der Film
89 oder so, ne?
Genau, der Film auf den Markt kam, ist er gestorben dann.
Alles
und
klar.
Das ist ein großartiger Film deswegen, weil das so eine, jetzt reden wir aber nicht mehr über das Kinoprogramm. Ich bitte um Entschuldigung alle Zuhörenden, aber dieser Film lohnt sich, weil er eine dramatische Vision der Entwicklung dieser Welt ist, die Fassbinder damals gesehen hat oder glaubte sehen zu können.
Aber danke für den Tipp, werden wir uns merken, also auch für euch da draußen, ich schreibe es mir auch gerade auf, Kamikaze von Rainer Werner Fassbinder, einer der letzten Werke, wo er mitgespielt hat. Und wie gesagt, das ist so meine kleine Kinorunde, ich glaube, da war jetzt hoffentlich einigermaßen Vielfalt mit drin, es war ein Dokumentarfilm mit dabei, es ist ein Kinderfilm mit dabei, eine Satire mit dabei und eine Liebeserklärung ans Kino. Und ihr könnt auch auf die jeweiligen Seiten nochmal schauen, ich habe ja schon gesagt, kinoclub-erfurt.de für den Kinoclub, für Cinestar, cinestar.de, Weimar und Erfurt eingeben, dann findet ihr jeweils die Zeiten auch fürs geheime Stockwerk und lichthaus.info. Da gibt's alles, was ihr wissen müsst über Nouvelle Vague und wann er genau gespielt wird. Und das ist, wenn ich zugeben muss, von allen genannten Filmen, ist das wirklich auch der, wo ich sagen würde, Reino, da können auch wir reingehen. Das wäre der beste von den genannten, wenn es so ein Ranking denn geben sollte.
Selbst ich kann da reingehen.
Nein, das war nicht so gemeint. Du legst mir hier immer Sachen in den Mund.
Ja, das ist doch die Kunst des Moderatoren. Herzlichen Dank für den Besuch hier, Reinhard. Es war wieder wie immer sehr lehrreich, interessant. Und deine Empfehlungen, jedenfalls kommen sie bei mir immer gut an. Also wenn ich mich danach gerichtet habe, bin ich bisher nie enttäuscht worden.
Ja, danke.
Und wir waren auch glücklicherweise immer, wenn wir beide zusammen einen Film gesehen haben und ihn nicht gut fanden, auch insoweit einer Meinung.
Das stimmt. Ja, mir sagst du lieber nicht, welche Filme das waren, aber wir waren uns einig.
Das steht fest. Okay, ja. Ich schließe dann jetzt mit einer Musik. Feels like the first time, weil wir über Filme gesprochen haben, die neu anlaufen. Sendung soll nicht zu Ende gehen, bevor wir nicht allen Geburtstagskindern heute gratuliert haben. Ich kenne mindestens zwei davon und all euch allen wünsche ich alles Gute und deswegen dieser Song von den Beatles. Mittlerweile das Ende der Sendezeit fast erreicht ist, wir haben noch 5 Minuten, möchte ich noch ein paar Veranstaltungshinweise geben für diejenigen, die jetzt am Wochenende nicht ihren Geburtstag feiern können, wollen oder dürfen, wie auch immer. Es gibt genügend andere Gelegenheiten, in dieser Stadt am Wochenende etwas zu unternehmen. Ich fange mal an, am Samstag im Kalif Storch Leftovers. Nach der restlos ausverkauften Alles endet Tournee 2025 durch Deutschland spielt die Band nun die restlichen Teile der Republik mit vielen neuen Songs im Köcher und den alten Narben im Gepäck. Im Rahmen der Frühjahrslese 2026 liest Sabine Rückert am kommenden Samstag um 19.45 Uhr im Haus Dacheröden mit ihr Buch über Egon Erwin Kisch, Prager Verbrechen. Wir hatten es in dieser Sendung viel von Zeit und deswegen zum Abschluss und zur Verabschiedung Sarah Brightman, Time to Say Goodbye. Und dazu noch 2, 3 kleine Veranstaltungshinweise. Im Rahmen der jüdisch-israelischen Kulturtage Thüringen tritt am Samstag um 20 Uhr das Adam Schichportische Trio, ich hab das richtig ausgesprochen, auf im UNESCO-Welterbe Alte Synagoge in der Waagegasse 8. Le finestre mostrar tutto il mio cuore che ha acceso. Ebenfalls am Samstag um 20.15 Uhr ist ein 16mm Stummfilmabend mit Richard Siedhoff am Klavier im Club Franz Mehlhose zu bewundern. Mir bleibt nur noch, mich von euch zu verabschieden, euch zu danken, wenn ihr die ganze Zeit zugehört habt, aber nicht weniger zu danken, wenn ihr euch nur einen Teil angehört habt. Es war hoffentlich interessant, es war ein bisschen abwechslungsreich und ihr bleibt hoffentlich das, was ich jetzt nicht so ganz geblieben bin. Ihr bleibt nämlich hoffentlich gesund und uns gewogen. Macht's gut, tschüss, euer Reino. Io sì lo so che sei con